ich freue mich sehr, Melanie Wiegmann und Karl Carlton hier im Studio zu haben heute. Ich gratuliere euch zu diesem wirklich hervorragenden Album. Ganz toll, großartige Atmosphäre. Es ist wirklich so ein Album, in das man sich so reinlegen kann. Wirklich eine tolle Atmosphäre. Wie ist dieses Album? Ich weiß, es hat eine besondere Entstehungsgeschichte. Wie ist es entstanden?
Unbedingt. Ja, weil es ja eigentlich gar nicht entstehen sollte. Also es ist wirklich, oft ist es ja so, die Sachen, die aus der Unschuld geboren werden. Und so war es mit diesem Album. Das war der Lockdown, dazu kann Melanie gleich noch was erzählen. Mhm. Und in dieser Lockdown-Zeit bei uns in Gozo, wenn wir morgens in der Küche sind, also ich habe grundsätzlich immer den ganzen Tag durch, überall in der Wohnung stehen Gitarren und ich habe irgendwie immer eine Gitarre in der Hand. Und habe auch so, das ist so Usus, dass ich irgendwie jeden Tag, wenn ich einen Song gehört habe, sagen wir mal von Neil Young oder irgendwas, Towns von Sand, dann will ich den lernen und das mache ich meistens so morgens. Und an dem Tag kam ich runter mit Love Hurts von Neverly Brothers, hatte aber diese Emmylou Harris, Graham Parsons Version im Kopf. Love hurts, love's got. Und spielte die und entwickelte die so für mich. Sag ich, Melanie, du singst doch auch, sing mal mit. Und das war so das allererste Mal, so ganz jungfräulich, dass ich der Melanie eine Harmony zugeworfen habe, ihr vorgesungen habe. Und wupp, die kam dann sofort zurück, wo ich mich schon wunderte, wie dieses Talent oder auch schauspielerische Fähigkeiten, dass sie das so schnell angenommen hatte. Und das klang irgendwie toll. Und schon hatten wir einen Song. Und dann haben wir das irgendwie so weitergeführt.
Ja, ich glaube, um nochmal zurückzukommen, warum du mit der Gitarre runterkamst oder kommen konntest und ich wirklich in dieser Küche stand, war der Tatsache geschuldet, dass ich Karl eigentlich nur für 4 Tage besuchen wollte. Und in den Flieger stieg und der Prime Minister von Malta sagte, jeder, der heute landet, muss erstmal 14 Tage in Quarantäne. Es war bevor diese ganze Corona-Welle eigentlich anfing, bevor man genau wusste, was es wird. Es war aber der Tag, wo entschieden wurde, jetzt ist die Welt irgendwie eine andere. Und dann saß ich auf Gozo fest und meine 4 Tage wurden dann eigentlich bis zum heutigen Tag. Ich bin geblieben, kann man sagen.
Glory of Love, ich habe es eben schon angesprochen, hat ja wirklich so eine wahnsinnig schöne Atmosphäre zum Reinlegen, zum Reinkuscheln, zum Wohlfühlen. Spiegelt das die Atmosphäre von euch in diesen 2 Wochen, wie ihr euch dann so arrangiert habt miteinander wieder und die Atmosphäre auf Gozo? Also wie kann ich mir Gozo vorstellen?
Also Gozo ist eigentlich rauer als ich die Insel normalerweise. Wenn man jetzt mit Griechenland vergleicht oder so, was in vielen Teilen sehr lieblich ist, ist Gozo seine Ursprünglichkeit, die berührt mich
so. Sehr rough, ist schon sehr felsig.
Genau.
Es gibt wenig Grün, kann man nicht sagen, das ist so jahreszeitenabhängig. Ja. Aber wie gesagt, das Album ist ja nicht nur auf Gozo entstanden. Wir sind dann schnell auf Reisen gegangen, wo wir auch immer noch nicht wussten, dass wir ein Album machen. Ich hatte immer meine Gitarre dabei. Oder als wir auf den Seychellen auch wegen des Corona-Lockdowns hängen blieben, habe ich mir noch im Local Supermarkt für 80 Euro irgendwie so eine Gitarre dazugekauft, weil da sind wir tatsächlich dann 4 Monate hängen geblieben.
Weil die Flüge immer wieder abgesagt wurden. Ja. Und weil Karl spielt ja eben, eine Gitarre reicht nicht, weil er sonst andauernd umstimmen müsste. Und dann haben wir in diesem indischen Supermarkt eine Gitarre hängen sehen. Und das Tolle bei Karl ist, gib ihm irgendwas mit Saiten und es klingt, als ob es eine 100.000 Euro Gitarre ist. Und das finde ich auch so, das finde ich so toll. Wir haben die Gitarre hinten auf den Fahrradrucksack da draufgebunden und dann ist er da mit schwitzernden Stirn nach Hause geradelt, weil auf der Insel fährt man eigentlich nur Fahrrad oder läuft zu Fuß. Und dann spielt er damit und dann haben wir da echt.
Da war ja eben auch dann viel Zeit, auch keine Menschen. Und was macht man? Ja, Musik und schwimmen gehen und ein bisschen in den schönen Himmel gucken. Und da sind dann natürlich eine ganze Menge Songs dazu gekommen. Und dann,
zum Beispiel der Robert Palmer Song.
Ja, genau.
Okay, lass uns gleich drüber sprechen.
Auf deine Frage ganz kurz zurückzukommen, aufs Wesentliche. Ja, für mich spielt bei dieser Art Musik, bei handgemachter Musik, spielen Menschen und Umfeld, Locations eine große Rolle. Das färbt so immens ab. Ich glaube, sind es diesen karibischen Zydeco, den hätte ich in Berlin so nicht aufgenommen wie bei I'll Be Your Baby Tonight.
I'll Be Your Baby Tonight, wir sprechen gerade kurz drüber. Also eure Version klingt ja mehr nach der Robert Palmer Version. Als der eigentlichen Dylan-Version.
Yeah. I'll be your
baby tonight. Du hast ja viele Jahre auch mit Robert Palmer zusammen, oder ein paar Jahre mit Robert Palmer zusammengearbeitet, warst doch eng mit ihm befreundet.
Sehr, ja.
War das der Grund, warum ihr euch für diese Art von Sound auch entschieden habt?
Da muss ich ganz gesagt, ich habe immer gesagt, ich möchte einen Robert Palmer Song. Also es ist ja kein Robert Palmer, Dylan, aber trotzdem, weil das war für mich so wichtig, als wir da saßen,
meine
nämlich
Verbindung
auf den Seychellen und so Karl natürlich viel erzählt hat, wir viel uns angeschaut und angehört haben und dann sagte ich, bitte einen, den du auch mit Robert Palmer schon mal gemacht hast und dann kam das dazu.
Ja, und das kam, ich habe von Robert unfassbar viel gelernt, der ältere Bruder, den ich nie hatte. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe auch mit ihm zusammen produziert und geschrieben. Und da habe ich Melanie erklärt, dass ich von Robert doch all diese nicht unschwierigen für uns Westlichen, die Zydeco, Soca, die karibischen Sachen und afrikanischen Rhythmen gelernt habe. Und das habe ich anhand dieses Songs Melanie gezeigt. Und so sind wir bei der Version gelandet, die noch ursprünglicher ist als die UB40 Robert Palmer Version. Weil ich habe gedacht, was mache ich da noch rein? Ich nehme noch Louisiana, ich nehme noch New Orleans mit dem Zydeco-Akkordeon mit rein. So ist es so ein Melting Pot von ganz vielen karibisch-afrikanischen Rhythmen geworden und ja, klar, die John Wesley Harding Version, das ist ja bei Dylan oft so, dass man das Juwel gar nicht dann bei dem Meister selber so erkennt.
Ja. Es ist eigentlich die Regel, also bei Dylan leider. Ne? Also er ist ein großer Komponist, großer Songwriter.
Und stürzt aber sich eher immer sofort auf den Text und sagt, Wow, geil.
Aber das macht Dylan ja auch. Ja, der stürzt sich ja auch mehr auf den Text als auf die Musik oft. Deswegen verändert er ja auch die Musik und den Text nie über all die Jahre.
Genau.
Die Songauswahl. Lasst uns vielleicht da wirklich auch noch mal genauer drüber sprechen. Zwei Dylan-Songs sind im Prinzip drauf. Hard Rain ist ja auch noch mit dabei. Tom Petty ist mit dabei mit Wildflowers. Ja. Tolle Version auch, toller Schön. Song. Leonard Cohen ist mit dabei, die Beatles sind mit dabei. Also wie kommt diese Mischung von, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, das sind auch viele 60er-Jahre-Titel. Also warum passt diese Mischung so perfekt zueinander für euch?
Wir haben einfach viel zusammengehört. Karl hat mir ganz viel von seiner Musik gezeigt und wir hatten eine tolle Plattensammlung. Durch Karls Slide-Gitarre Spiel, bin ich damals auf Bonnie Raitt. Also ich habe gesagt, wow, mit diesem Glasding da um den Finger und dann rauf und runter.
Bottleneck.
Ganz genau.
Rutschgitarre.
Und dann sagte ich, ja, Bonnie Raitt, und die habe ich da getroffen und vor der muss ich da spielen und so. Und dann bin ich da eingetaucht in diese Musik. Und dann bin ich natürlich immer weitergegangen. Dann hat Karl gesagt, ja, geh nochmal in die Richtung, hör dir das an. Und dann war das immer so eine Gefühlsentscheidung für uns beide. Dieser Song gehört dahin, weil er für uns eine Lebenssituation beschreibt und eine Situation, die wir da in diesem Lockdown erfahren haben und überhaupt in dem Ganzen. Und es ging immer um so eine gefühlsmäßige Entscheidung, wo Karl natürlich dann auch musikalisch gleich das große Ganze gesehen hat.
Im Grunde genommen hat das Leben da Regie geführt. Das war also nie geplant. Wir haben nie eine Liste gemacht. Das war, ich gebe mal ein Beispiel. Du hast das Album von Velvet Underground gesehen mit dem Andy Warhol-Cover mit der Banane.
Ich dachte, was soll das denn hier?
Und ich hatte noch das Original-Cover, wo die Banane aufgeklebt war und die fiel runter. Und sie sagt, was ist das denn für ein Album? Ich sage, ah ja, so und so. Ach, sagte ich, Nico, lass mal reinhören. Bumm, aufgelegt, kam Sunday Morning und sofort tuckert es bei mir. Ich dachte, lass mal eine Version machen. Lass das nicht so covern, lass nah am Original bleiben, aber lass das Ganze von New York an die West Coast bringen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
Man muss auch sagen, die Songauswahl jetzt wieder zu betrachten, ist zum Teil noch intensiver geworden. So ein Song wie If I Needed You. Wir haben so viel erlebt in diesen 3 Jahren, dass plötzlich für mich die Lyrics eine komplett andere Bedeutung bekommen, wenn man wirklich sagt, wenn ich dich brauche, würdest du kommen? Wenn du mich brauchst, ich schwimme durch den Ozean für dich und ich bin da. Wir haben so viel erlebt, wo wir auch einander gebraucht haben, durch Verluste von Menschen, durch neue Umstände. Und für mich hat sich jetzt am Ende es noch mehr bewahrheitet, wie gut die Auswahl am Anfang war, weil sie so wahrhaftig war, weil sie immer wieder auch Gefühlszustände miteinander noch mal besser widerspiegelt.
Oder ich danke dir nochmal, Melanie, für den... Melanie ist sehr griechenlandaffin, sie spricht auch fließend Griechisch. Das ist eine andere Geschichte, warum. Aber dann kamen wir natürlich auf Leonard Cohen, der viel... Zeit auf Hydra verbracht hat. Und dann sagte Melly, ja, kennst du eigentlich diesen Song Dance Me to the End of Love und weißt du eigentlich, welche Story dahinter steckt?
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in.
So ist der Song dann auf der Platte gelandet. Also das ist wirklich...
Kurz die Story?
Naja, die Story ist das Missverständnis, genau wie bei Springsteen mit Born to Run. Dance Me to the End of Love. Und man meint, das ist ein romantischer Song. Wird auch viel auf Hochzeiten gespielt.
Ist es auch. Er hat auch immer gesagt, man kann es so und so sehen. Aber
genau, jeder kann den Song nehmen, weil es geht ja um Liebe und um Tanzen. Aber seine Inspiration war der Holocaust. Und zwar die jiddischen Orchester, die gezwungen wurden, von der SS im KZ zu spielen. Und gerade auf dem Gang in die berühmte G-Kammer, wo dann auch Paare getrennt wurden, die dann quasi bis zum Ende getanzt haben zu diesem jiddischen Orchester. Das ist der ganz, ganz dunkle Background. Und das war gut zu wissen, weil als wir den in Berlin, das war fantastisch, um so einen Song in Berlin aufzunehmen.
Dance me.
Unsere Berlin-Session ging dann auch eher Richtung den dunkleren Songs und den dunkleren Arrangements. Und das war perfekt.
Es ist total schön, wie ihr von den Songs erzählt. Und ich spüre auch immer mehr. Und auch, ich habe das Album wirklich übers Wochenende auch inhaliert. Und ich dachte immer, okay, das hat ganz besondere Atmosphären. Deswegen bin ich auch gleich auf die Atmosphären. Aber das erklärt es, wenn ihr in Berlin wart und diesen Song und euch mit der Geschichte auseinandergesetzt habt und diese ganze Corona-Glocke praktisch ja auch noch oben drüber, die ja auch viel mit allen von uns gemacht hat und die mit Sicherheit auch was mit der Auswahl von Hard Rain zu tun hat, oder?
Absolut.
And it's a heart, it's a heart. It's a heart, it's a heart, it's a heart rain. It's gonna fall.
Das war genau, das war mein Wunsch. Da kann ich ein ganz, wenn ich die Zeit habe, oder ich halte das kurz, was drüber erzählen, was sehr interessant. Dieser Song hat mich seit meinen Teenagerjahren begleitet und hat mir jedes Mal Goosebumps gegeben. Was dieser Junge, never mind the music, aber
Gänsehaut,
dieser
wir müssen
Text,
kurz übersetzen,
Gänsehaut.
Der Text, der liest sich ja von alleine wie ein Gedicht oder was weiß ich. Ja. Und der zeigt ja diese ganze Angst und diese ganzen Umstände, die sich ja in der Geschichte leider immer wiederholen. Und wir sind gerade auch wieder in so einer Phase wie der junge Dylan damals vor der Kuba-Krise und vom damaligen beinahe Ende der Welt vor der Apokalypse. Ist ein sehr apokalyptischer Text. Und ich wollte den immer mal machen. Und dann kam die Challenge, dann habe ich erstmal Melanie überzeugt mit der Joan Baez-Version und wir haben Stimmen rausgesucht und haben die Verse verteilt, was schon mal toll für die Dynamik ist. Das war eine Aufgabe. Wie halten wir, wenn wir nicht wirklich rock-elektrisch das instrumentieren von Zero bis Kakophonie, wie halten wir da die Spannung über 8 Verse oder so? Und da bin ich total stolz. Also das finde ich ist uns super gelungen. Und ein Ding ist natürlich auch, indem wir die Verse verteilt haben. Ich singe einen Vers, du singst einen Vers, dann wieder ich und so weiter und zum Schluss zusammen. Ich hatte eine Condition ausgegeben, dass wir nichts, keine Synthesizer, keine Samples benutzen. Das heißt, all die Sounds, also Jojo hat teilweise dann mit seinem Bassbogen auf dem Xylophon, der dann wieder verstärkt war durch einen Gitarrenverstärker verzerrt, also selber Klangbilder geschaffen. Und das jeder, der mitgemacht hat, ob das Wayne war.
Die waren irgendwie mit Feuereifer dabei. Mit Wayne, der fing am Anfang an, wirklich mit einem Küchensieb und einem Holzlöffel zu schlagen. Und dann holte der irgendwelche abstrusen Geräte, auf denen er herumklöppelte. Entschuldige, Wayne, wenn ich das jetzt so sage. Aber
gesagt,
es war einfach so ausprobieren.
Kein normales Schlagzeug ist auch dabei. Aber drumherum eben viel,
so viel.
Lass uns erfinderisch sein.
Ja. Schön. Also so klingt's auch. Also handgemacht. Einfach Klangvorstellungen entwickelt und dann geguckt, wie, mit was kriege ich das umgesetzt. Wunderschön.
Und es war immer noch, dass wir immer noch sagten, wir nehmen es jetzt auf, selbst da. Ja, mal gucken, was wir dann machen. Und ich glaube, das allererste Mal, als mir bewusst wurde, dass irgendwas da okay ist, außer dass ich selber toll finde oder wir, war, als ich das zum Master nach New York geschickt habe. Ich kenne Fred Kevorkian, alter Großmeister des Mastering neben Bob Ludwig, der auch Beyoncé macht und Willie Nelson und ich weiß nicht was. Und der rief mich an und sagte, Carl, I think we should master this on tape. Also wir sollten dies auf Tonband mastern und nicht digital. Ich sag ja, Fred, das ist eine super Idee, aber wir sind mit unserem Budget schon ziemlich durch. Da sagt er, nein, 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 I do it for free. I think this album deserves it. It sounds so fantastic. Und da dachte ich, wenn der Mann das auf Lau macht in New York und weil er es selber toll findet, dann muss da irgendwas sein. Und da, ich bin ein Mensch, der nicht so sehr selbstbewusst ist. Verfolgt mich mein Leben lang, mal mehr, mal weniger. Dann brauche ich solche Bojen, an denen ich mich eben festhalten kann, ne, bevor es weitergeht. Wenn man ihn da in New York in seinem Mastering-Studio sieht, das ist auch wie Daniel Düsentrieb. Das hast du noch nie gesehen, mit so vielen verschiedenen Speakern und wie so ein absoluter Einsiedler, wie ein Nerd, der da Tag und Nacht mit riesigen Ohren arbeitet. Ja, aber das war toll, um das mitzuerleben, ja.
Es ist ja auch ein eigener Song mit drauf, Dreamer. Well, wie hat er es zwischen Dylan, den Beatles und Tom Petty drauf geschafft?
Das war mein Wunsch. Ich hatte mal irgendwann die CD von Carl gehört. Auf welcher ist es?
Songs for the Lost and Brave.
Genau. Und irgendwann, das war aber lange bevor wir singen angefangen haben, da habe ich mir gedacht, boah, den würde ich gerne mal mit Carl singen. Hatte aber nie mich getraut, das zu sagen. Und wir saßen auf den Seychellen, ich weiß es noch, uns lief der Schweiß von der Stirn, weil es so kochend heiß war. Und wir hatten da schon mit der Supermarktgitarre angefangen und dann dachte ich mir, ich sag's jetzt einfach. Ich sag, du, da gibt es einen Song von dir, den finde ich so toll, der würde auch wieder zu uns passen. Und Dreamer, lass uns den machen. Und dann sagt er, ach, weiß ich nicht. Ich sag, komm, einmal probieren. Break me in like a shoe brand new. Walk me around the city. Und dann haben wir es gemacht und auch da festgestellt, ja. Und dann hast du auch nochmal so ein paar Wendungen festgestellt, die man anders machen kann.
Ich bin jetzt
und
deshalb, froh, dass ich ihn neu aufgenommen habe, weil ich die Version in Anführungsstrichen besser finde als auf dem alten Album mit den Songs.
Also deshalb schön, wollte ich merkt, so gerne.
Man entwickelt was weiter.
Ich wollte so gerne und da dachte ich mir, ja, machen wir den. Und dann hat es super funktioniert, oder?
Absolut.
Da war die Gelegenheit da.
Genau.
Die Gelegenheit beim Schopf gepackt.
Genau, und da dachte ich mir, komm. Kann ja nur Nein sagen.
Wir haben schon gesprochen von Songs Velvet Underground von der Ostküste auf die Westküste verlegen. Viel Americana ist drin, Dobros sind drin, Bluesy-Anteile sind drin.
Aber auch folkige.
Genau, also es ist ein großer, also ein Album zum wirklich Entdecken, auch Musik entdecken. Ihr seid Musikfans, das spürt man und ihr habt eine fantastische Auswahl getroffen für Glory of Love. Vielleicht ganz kurz eine abschließende Runde. Melanie, dein Lieblingssong auf diesem Album?
Von der Atmosphäre Dance Me to the End of Love, aber Dreamer, ich liebe es auch. Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Jetzt müsste ich eigentlich alle 15 Songs nennen.
Das ist schwer.
Oh, das ist wirklich schwer.
Ja, ich natürlich auch alle 15 Songs. Der Song, den ich vielleicht nochmal hervorheben will, weil ihr Gesang floored me, der hat mich irgendwie umgehauen. Das war, als du anfingst, Here, There and Everywhere zu interpretieren. Und da habe ich auch gesagt, da singe ich nicht mit. Das war auch erst als Duett geplant. Das hat sie so fantastisch. Das hat so eine Unschuldigkeit, so eine Zerbrechlichkeit. Würde ich den mal nennen.
Dieses Album, eine Liebeserklärung auch an euch zwei als Paar.
Ja, eine Geschichte von uns beide als Paar.
Ja, die Verliebtheit war ja da am Anfang, als wir auch anfingen, was sich dann in Liebe manifestiert. Und aber auf dem Album geht die Liebe ja nicht nur um die Zweisamkeit, sondern Liebe geht ja weiter. Liebe ist ja nicht nur Freude, sondern auch Schmerz und auch Trennung und Wiedervereinigung und auch Liebe zum Leben, wie man mit seiner Zeit umgeht. Aber grundsätzlich, als wir den Titel dann von John Prine, Glory of True Love, umgeändert haben in Glory of Love als Albumtitel, war das schon, sonst wären wir nicht drauf gekommen, nee, dass wir gesagt
das
haben,
war
das
schon
passt.
Unser Ding. Das passt einfach zu uns, zu unserer Zeit. Und
zu dem Ganzen. Ja, wir würden das gerne weitergeben, ja. Weil die Zeit war ja, braucht ja nicht
das
so
ist
damals
wichtig,
Liebe,
das Wichtigste ist,
Liebe.
Die Zeit zu verbringen mit den Menschen, die man wirklich liebt, weil man versteht es immer in dem Moment, wo man diese Menschen nicht mehr hat, dass man Zeit vergeudet hat. Und ich glaube, das ist uns ganz klar geworden, was für ein Glück, Schicksal, Segen das war, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen konnten, auch für uns beide ungewohnt, aber darüber hinaus einfach festzustellen, das Leben ist es wert, gelebt zu werden in dem Moment, wo wir uns gerade befinden. Und, ja.
Wunderschön, vielen Dank. Ich danke euch sehr für dieses tolle Interview.
Wir danken dir, super.
Großen Spaß gemacht. Schön, super. Dass ihr da wart hier bei uns bei SWR1
Rheinland-Pfalz. Danke vielmals.
Danke.